Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ja, Christoph hat es schon angekündigt. Wir sind Experiment und ich werde wirklich ein paar Gedanken von Matt aufgreifen. Du kannst die Predigt auch gut verstehen, wenn du Matt letzte Woche nicht gehört hast. Es rentiert sich aber vielleicht trotzdem, wenn du jetzt entweder vor dem Podcast sitzt und es anhörst, dir zuerst den ersten Podcast anzuhören, oder wenn du hier sitzt und letzten Sonntag nicht da warst, einfach nächste Woche dir das anzuhören, die Predigt von letzter Woche. Du findest sie unter citychurch.de. Matt hat einige Aspekte aus der Geschichte Gottes mit Israel herausgestellt und hat aus ihnen herausgearbeitet, welche Geschichte Gott mit den Menschen hat. Und einzelne Aspekte, die er wunderbar herausgearbeitet hat, werde ich aufnehmen und heute, und so verstehen wir diese Predigtreihe, aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachten. Ja, also stell dir vor, da sind Eigenschaften Gottes, das Wesen Gottes vielleicht, das Proprium, der Kern des christlichen Glaubens, hat Matt beschrieben aus einer Perspektive und ich beschreibe sie aus einer anderen. Matt hat einen ganz, ganz großen Zeitraum genommen, ein paar tausend Jahre, die das Volk Israel mit Gott unterwegs ist. Und der Kern meiner Predigt, den kannst du auf hauptsächlich 3 Jahre höchstens zusammenfassen. Da hat ein Mensch gewirkt. Wenn ich in dieser Predigt über das Proprium, das Eigentliche, das Besondere des christlichen Glaubens spreche, dann spreche ich von meinem Glauben, von meinem ganz eigenen. Ich spreche als Christ. Ich betrachte das aus der Sicht eines christlichen Leiters, eines Leiters von einer Gemeinde, als ein christlicher Theologe, als einer, der verantwortet von Gott redet. Das kommt dir wahrscheinlich wie eine Selbstverständlichkeit vor. Aber mir ist es wichtig, das zu sagen, weil natürlich gibt es auch andere Sichtweisen auf Gott und nicht nur auf allgemein auf Gott, sondern auch auf den christlichen Gott kann ich natürlich unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Ein Muslim oder ein Buddhist, sie würden wahrscheinlich andere Sachen einzigartig, besonders finden am christlichen Glauben, als ich es tue. Und bei einer Predigt über den Kern des christlichen Glaubens geht es natürlich auch um tiefe Wahrheiten, um die Wahrheit des Glaubens. Und das ist, glaube ich, wichtig, genau hinzuschauen, wer redet. Ich rede als Christ von christlicher Wahrheit. Und natürlich finden andere Menschen, Vertreter anderer Weltanschauungen, andere Dinge für wahr, für richtig und für lebenswert. Man könnte jetzt denken, es geht um so einen Wettstreit der Wahrheiten. Und dieser Aspekt, der ist sicherlich ganz verständlich. Und in der Tat kann man das auch für diese Predigtreihe teilweise nicht ausschließen. Es geht schon darum zu sagen, warum wir glauben, dass das die Wahrheit ist und nicht was anderes. Und gleichzeitig geht es auch nicht um einen Wettkampf. Weil wie soll der auch durch eine Predigt entschieden werden? Vor allem, wenn die andere Seite oder andere Seiten nicht dran dürfen, ja. Es werden nur Christen predigen in dieser Predigtreihe. Natürlich wird ein Rabbi in seiner Lehre, dem jüdischen Glauben, Dinge als wahr preisen. Und ein Imam wird Wahrheiten des islamischen Glaubens für wahr halten. Und gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass die meisten Imame und die anderen Religionsvertreter tun das auch nicht, dass alle Religionen gleich wahr sind. Also so gesehen kann man dieses Wettstreitding schon im Kopf haben. Aber ich glaube, die christliche Wahrheit, zumindest für die kann ich das sagen, für die anderen kann ich nicht sprechen, aber die christliche Wahrheit erweist sich als Wahrheit nicht nur im logischen Argument, in der Predigt. Sie zeigt sich nicht in einer perfekten Argumentation, sie zeigt sich im wahren Leben, im Alltag, im ganz normalen Glauben, in dem, wie Gott in deinem und in meinem Leben wirkt und was wir dadurch über Gott lernen. Und es entzieht sich in gewisser Weise einem Wettkampf. Es geht dabei nicht um so eine Art Ringparabel, wo wir rausfinden, welche Religion denn jetzt im praktischen Leben die ethisch am besten ist, die Lebenseinstellung, die irgendwie der Gesellschaft am meisten dient. Wahrheit, das ist schon im Alten Testament ein Begriff, der weniger das Richtige meint, das empirisch Überprüfbare, das Logische. Wahrheit meint vielmehr Beziehung, eine Person, ein Geschehen, wo sich der andere als wahr erweist, als wahrhaftig, als einer, der wirklich so ist. Und darum geht es in der ganzen Predigtreihe um die Frage, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Wem verdankt sich das Christentum? Was ist das für einer, dass er wahr ist? Dass wir sagen, er ist wahr, er ist wahrhaftig. Matt hat uns mit reingenommen mit drei wunderschönen Bildern. Und ich fasse dir nochmal die Aspekte kurz zusammen. Matt hat die Geschichte Gottes Volks betrachtet. Und das ist erstmal eine wichtige Sache. Gott, der Gott, an den ich glaube, der Gott, an den wir Christen glauben, ist ein lebendiger Gott, der sich in der Weltgeschichte zeigt. Das könnte ja auch anders sein. Der Gott, an den ich glaube, der schafft nicht die Erde irgendwie und schnipst sie dann so weg ins Universum und sagt, ciao, jetzt macht ihr mal, ich bin weg. Sondern es ist ein Gott, der sich in der Geschichte, in der Menschheitsgeschichte, in der Weltgeschichte zeigt. Gott hat Interesse an seiner Schöpfung. Noch viel mehr, dieser Gott, er liebt seine Schöpfung und seine Geschöpfe. Uns, dich und mich, er liebt uns. Und er zeigt das immer wieder. Zum Beispiel führt er sein Volk aus der Sklaverei und geht als Feuersäule dem Volk voran. Er selbst befreit. Er ist ein Gott, der befreit. Und das nicht nur irgendwie abstrakt, ganz theoretisch, sondern praktisch. Er geht seinem Volk voran. Und auch hier und heute können wir das erleben. Gott macht frei, Gott befreit uns. Eine Begegnung mit diesem Gott befreit uns. Befreit uns zum Beispiel von unnötiger Angst oder von Selbstzweifel. Und sie befreit uns auch von Selbstbildern, die uns kaputt machen. Und sie befreit uns, und darum geht es heute, sie befreit letztlich sogar vom Tod, von der Last der Sünde, vom ultimativen Scheitern des Menschen. Gott führt sein Volk damals und heute. Er geht voran. Und auch heute erleben das Menschen, Gott zeigt einen Weg, Türen tun sich auf oder Gott redet zu Menschen. Vielleicht durch den Typ, der neben dir sitzt. Vielleicht durch die Musik, durch Valentin, der für uns singt. Oder vielleicht auch durch mich, durch die Predigt, durch einen Bibelvers, der dich anspricht, oder durch eine Begegnung später beim Kaffee trinken. Vielleicht gibt er dir auch einfach Ruhe über eine Entscheidung. Du wälzt so Sachen hin und her und du betest und du fragst diesen Gott, ob er dir helfen kann, und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du merkst, okay, jetzt kann ich das entscheiden. Jetzt ist es reif. Es kann auch sein, dass Gott so zu dir redet. Aber Gott geht auch heute noch Leuten voran, Einzelnen und Gruppen von Menschen voran, wie damals in dieser Feuersäule. Und Gott wohnt unter seinem Volk. Damals im Tempel, wie das genauer war, die Geschichte musst du dir in der Predigt von letzter Woche anhören, aber Gott ist den Menschen nahe, er wohnt unter seinem Volk, und auch heute ist Gott uns Menschen nahe. Vielleicht sogar noch näher gekommen, ziemlich sicher noch näher gekommen. Es geht so weit, dass sogar Gott selbst ein Mensch wird. Nicht als so unangenehme Nähe, das könnte man sich ja auch vorstellen, wenn man das hört, Gott ist ganz nah, das kann ja auch unangenehm sein. Ich glaube, Gottes Nähe, das ist keine so unangenehme, sondern das ist eine heilsame, eine trostspendende Nähe, eine Nähe, die nicht bedrängt. Und auch das ist ein Aspekt. Du siehst hier ein Volk, das hinten dran, ich interpretiere jetzt ein Kunstwerk, das ich nicht gemalt habe, das ist gefährlich, aber ich sage jetzt mal, du siehst da hinten eine Stadt, die brennt, und ein Volk, das geht, das jetzt zur Exil geführt wird. Und auch das hat was mit Gott zu tun, mit dem, was wir aus Gott lernen. Gott ist gleichzeitig gerecht. Und auch das zeigt sich in der Geschichte mit seinem Volk. Gott lebt inmitten dieses Volkes, aber das Volk schert sich einen Dreck um Gott. Und es schert sich einen Dreck um Gottes Vorstellung vom Leben, von seiner Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach guten Beziehungen, nach gutem Leben. Die Folge ist immer mehr Ungerechtigkeit. Keiner schaut mehr nach dem anderen. Keiner fragt, was für alle gut ist, was für den anderen gut ist. Dieses selbstbezogene, um sich drehende Leben, das bricht rein in die Menschheit, auch in Gottes Volk. Und Gott geht. Gott geht, er verlässt sein Volk. Und das tut dem Volk auch nicht gut. Daran wird eine andere Seite deutlich. Gott ist grundlegend die Liebe. Das ist seine grundlegende Wesenseigenschaft. Er ist ein liebender Gott. Und er ist ein Gott, der Gerechtigkeit liebt. Weil er die Schöpfung liebt, weil er uns liebt, seine Geschöpfe, liebt er, dass wir gut miteinander umgehen. Und es schmerzt ihn und er kann das nicht ertragen, wenn es anders ist. Das ist ein Aspekt, den wir in der Geschichte Gottes mit seinem Volk sehen. Und das ist ein Aspekt, den wir heute aus einem anderen Blickwinkel auch betrachten können. Seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit und ein Volk, das sich nicht nach Gerechtigkeit sehnt, das passt nicht zusammen. Alles das, was Matt noch intensiver und ausführlicher in den Blick genommen hat, sein Blick auf das Wesentliche des christlichen Glaubens, den will ich jetzt weiter ausführen. Matt hat diesen Überblick über 1000 Jahre gegeben. Über mehrere 1000 Jahre sogar. Und ich versuche das runterzubrechen auf 3 Jahre. Auf das öffentliche Wirken eines Mannes am Rand einer halbwegs rückständigen und gar nicht so bedeutenden römischen Provinz. Das war nicht gerade das, der Kern des christlichen Glaubens herkommt. Das war nicht zentral, das war ganz am Rand. Und auch das sagt etwas über diesen Gott aus. Es geht um diesen Menschen. Es geht um Christus. Diese Aspekte Gottes, wie Gott ist, das zeigt sich verdichtet in diesem einen Mensch, Christus. Weil wir glauben, dass in diesem Menschen, Jesus von Nazareth, Gott selbst unter die Menschen gekommen ist. Er ist nicht nur im Heiligtum geblieben, sondern er selbst wird einer von uns und doch bleibt er Gott. Das ist schwer zu verstehen. Gott ist da ganz, ganz vielschichtig. Wir Christen, wir versuchen das mit dem Denken von Trinität zu fassen. Schon ein schweres Wort. Wir versuchen zu fassen, dass wir auf der einen Seite genauso wie zum Beispiel das Judentum und der Islam radikal monotheistisch an nur einen Gott glauben. Wir glauben nicht an den Kampf verschiedener Götter und wir entscheiden uns dann für eine Seite. Wir haben so einen Star, so dem jubeln wir zu und hoffen, dass er gewinnt, sondern wir glauben, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Radikaler Glaube an nur einen Gott. Und gleichzeitig glauben wir, dass dieser Gott in sich vielschichtig ist, dass dieser Gott so umfassend ist, dass er in sich selbst Beziehung zu sich pflegen kann. Wir glauben sogar, dass es diesem Gott möglich ist, dass er, wir versuchen das zu fassen in 3 Personen Gottes, die doch wesensgleich sind. Also merkt, wir kommen da in jedem Satz, den wir sprechen, an die Denkgrenze. Und trotzdem ist das wichtig, Gott ist schon in sich selbst Beziehung. Wir glauben an einen Vater, einen Sohn und einen Geist, die eins sind. Wir versuchen da etwas zu verstehen, was man eben durch ein genaues Argument kaum greifen kann. Es geht um eine Wahrheit des christlichen Glaubens, die sich mehr im Erleben als wahr erweist, als in dem, dass wir das rational verstehen können. Viele sehr kluge Philosophen haben die letzten 2000 Jahre hunderttausende Seiten dazu geschrieben. Und da sind auch gute Sachen dabei. Aber letztlich bleibt es doch ein Geheimnis, was mehr erlebbar ist als verstehbar. Ein Mysterium. Aber in Christus kommt Gott uns Menschen so nah wie nie zuvor. Das haben Menschen erlebt. Das habe ich erlebt. Das erleben Menschen, die hier sitzen. Er wird einer von uns. Darum haben wir zum Beispiel vor ein paar Wochen Weihnachten so gefeiert. Gott wird ein Mensch. Er wohnt nicht nur in einem abgeschotteten Bereich des Tempels, sondern er wird einer von uns. Er kommt mitten unter uns. Gott lebt nicht mehr geschützt und abgesondert wie im Tempel damals, abgeschottet von der Sünde, bevor ein Mensch in diesen heiligen Bereich, wo Gott wohnt, wo Gottes Gegenwart ganz präsent ist, hin konnte, musste er sich heiligen, er musste sich reinigen, sich darauf vorbereiten. Und jetzt wird Gott Mensch. Er ist nicht mehr geschützt vor der Sünde, vor schmutzigen Dingen. Er ist nicht mehr geschützt davor, vor Schwitzen und schlecht schlafen, vor den ganz normalen Dingen. In Jesus Christus wird vor 2000 Jahren Gott ganz real greifbar. Und er erlebt Freude und er erlebt Leid. Und er hat Freunde und er hat Feinde. Er kennt Dreck und er kennt auch Behaglichkeit. Gott ging als Mensch zwischen Menschen durch das Leben. Da hat sich was ganz Grundlegendes verändert. Und nicht nur die Nähe, dieses Bei-uns-Sein Gottes wird deutlich. Wenn wir Jesus anschauen, also ihr denkt an das Bild von Matt hier, das in der Mitte, ja, also nicht nur die Nähe Gottes wird deutlich, sondern auch seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit. In dem, wie Jesus gehandelt hat, wird deutlich, wie Gott sich das Menschsein vorstellt. Gott verlässt damals den Tempel mit seiner Herrlichkeit, weil das Volk sich nicht mehr um ihn schert und weil es ungerecht lebt. Und Jesus thematisiert genau dieselbe Selbstsucht, genau dieselbe Ungerechtigkeit, die Unbarmherzigkeit. Und da wird deutlich, was Gott unter Heiligkeit versteht. Für uns Menschen greifbar, vielleicht besser greifbar wie damals mit dem Tempel. Es geht nicht darum, stur irgendwelche frommen Regeln zu befolgen. Das macht Jesus teilweise auch nicht, er bricht sie sogar. Es geht um Barmherzigkeit, um echtes Gottvertrauen, um eine echte Ausrichtung auf Gott. Um ein Leben, das sich für andere investiert. Es geht um ein gesundes Bild von Gott und wie er sich seine Welt vorstellt. Eine Welt, die sich an Gott ausrichtet. Das bedeutet, dass sie die Schwachen schützt, dass sie gut miteinander umgeht, dass sie auf das Leben achtet, statt es einfach wegzuwerfen. Das bedeutet dann auch, Witwen zu versorgen, Arme zu versorgen. Es geht Jesus um eine Gemeinschaft, die Sünde und zerstörerisches Verhalten, auch Sünde und zerstörerisches Verhalten nennt. Jesus macht das zum Beispiel, als er dieser Ehebrecherin, die die frommen Menschen steinigen wollen, begegnet. Er sagt, okay, das ist nicht so schlimm. Ja, ich sehe, dass was schiefgelaufen und das Leben ist kaputt. Aber was der Unterschied zu den frommen Gesetzeslehrern ist, dass er das Sünde nennt, und dass er sagt, ja, da ist Scheitern. Und dass er gleichzeitig sagt, ich vergebe dir. Und jetzt geh weg und leb von jetzt an anders. Das ist das, wie sich Gott Gerechtigkeit vorstellt, wie er sich Heil vorstellt. Das sehen wir in ein paar tausend Jahre Geschichte mit seinem Volk. Und das sehen wir ganz verdichtet in dieser Person, in Jesus. In Jesus wird Gott für uns Menschen fassbar, greifbar und erlebbar. Und die Nachfolger Jesus, seine Gemeinde, sein Volk, das kommt aus vielen Völkern. Das hat sich geändert. Es geht nicht mehr nur um ein Volk. Es geht um alle Völker. Vielleicht ist es wichtig, im Kopf zu behalten, wenn wir jetzt ganz viel nachdenken über, wie können sich einzelne Länder verhalten, wie können wir uns schützen und unseren Vorteil gewinnen. Gott denkt nicht in diesen Völkern. Sein Volk kommt aus allen Völkern. Und dieses Volk, das orientiert sich an diesem Mensch Jesus, an diesem Gott Jesus. Die Jünger Jesu und auch die Leute in der Gemeinde, sie sehen in Jesus Gott. Und ich sehe auch in diesem Jesus Gott. Wir als Gemeinde sehen in diesem Jesus Gott und wir folgen ihm. Paulus, einer der wichtigsten Kirchenlehrer, die wir ganz am Anfang der Kirche finden. Er ist der Apostel, der das Evangelium nach Europa gebracht hat, der es hier den Menschen erzählt hat. Er hat viele Gemeinden gegründet und er hat versucht, für Menschen, die Jesus selbst nicht leibhaftig gesehen haben, das in Worte zu fassen, was sie mit Jesus erlebt haben. Und das ist für uns eine unglaublich wichtige Quelle. Er hat seine Gedanken dazu in einem Brief aufgeschrieben an eine Gemeinde in Philippi. Und er sagt da, ich sage euch, wie ihr praktisch als Christen lebt. Und das alles ergibt sich aus dem Vorbild Jesu. Den zweiten Teil von dem Text, den wir anschauen, ich lese jetzt einen Text am Stück und dann einzelne Teile. Der zweite Teil, den ich so in Unterteile geteilt habe, den hat er nicht selber geschrieben, sondern den hat er genommen. Das ist wahrscheinlich das älteste Lied, das wir über Jesus haben. Das ist ein paar Jahre, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, entstanden. Einige Jahre, nachdem Jesus das alles erlebt hat, nachdem die Menschen das mit Jesus erlebt haben. Aber zuerst kommt der Teil, wo er beschreibt, wie wir leben, nach diesem Vorbild. Er schreibt nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das, was Paulus hier schreibt, das ist nicht der Kern des Christentums. Das ist die Folge für uns aus diesem Kern. Es ist die Folge für uns. Es ist nicht das Proprium, aber es ist das, was aus dem Proprium für uns folgt. Und deswegen habe ich das mit reingenommen, weil das, was genauso wie das damals für diese Gemeinde in Philippi gegolten hat, gilt es für uns heute noch. Wenn wir sagen, wir folgen diesem Jesus nach, wenn wir sagen, daran orientiere ich mein Leben, ich bin Christ, einer, der Christus nachfolgt, dann ist das da hinten die Folge, die sich für uns als Gemeinschaft daraus ergibt. Das ist ein hoher Anspruch. Und wir werden diesem Anspruch als City Church im Jahr 2016 wahrscheinlich immer wieder nicht gerecht werden. Aber das ist überhaupt kein Grund, diesen Anspruch zu senken. Wichtig ist, das kann auch belastend sein, ja, dass man denkt, das muss ich alles tun. Und wichtig ist, Gott zeigt, ja, das ist der Anspruch. Und wenn wir diese Hürde reißen, ich vergebe euch. Und dann probieren wir es einfach wieder. Also entspannt sein und trotzdem diesen Anspruch bewahren. Es ist eine Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Und das soll unseren Umgang miteinander bestimmen. Und dann schreibt Paulus weiter, er setzt daran, wo er zusammenfasst, was ist das Vorbild? Was ist dieses Vorbild? Was ist das Proprium des christlichen Glaubens? Er fasst es zusammen und er schreibt es nicht selber, sondern nimmt das vielleicht älteste Kirchenlied, das es überhaupt gibt, über Jesus her. Und das geht so. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Gott selbst wird Mensch. Er verzichtet darauf, sich aus allem raushalten zu können. Er hält sich nicht schadfrei. Er lässt es zu, dass er Dellen abbekommt. Er geht in diese Welt. Er wird einer von uns. Er wohnt mitten unter uns. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Wir haben das schon im ersten Lied gesungen. Gott kommt uns nahe und das kostet ein Leben. Das kostet aber nicht das Leben von irgendeinem Menschen, das kostet Gott selbst, sein Leben. Jesus, Gottes Sohn, stirbt am Kreuz. Ein Folterinstrument. Man kann sich das schon vorstellen wie den elektrischen Stuhl der Antike. Und ich finde das abstoßend. Als Christen haben wir das manchmal, dass wir das Kreuz, dass wir uns so daran gewöhnt haben, dass das ganz normal ist für uns. Aber wenn man kurz drüber nachdenkt, dann findet man diesen Gedanken irgendwie abstoßend. Und ich glaube, das ist erstmal eine gesunde Haltung. Es ist eine gesunde Haltung, wenn Menschen, die zum Beispiel nicht Christen sind, in eure Wohnung kommen und da hängt ein Kreuz und sie finden das abartig. Das ist erstmal eine gesunde Haltung. Da hängt ein Folterinstrument an eurer Wand. Was auch richtig ist, es bedeutet für euch, wenn ihr euch das aufhängt, wahrscheinlich inzwischen etwas anderes. Aber das ist etwas, was schwer zu verstehen ist. Was man vielleicht auch gar nicht so auflösen kann. Warum soll dieses Werkzeug des Todes, das Werkzeug der Todesstrafe der Römer, ein Symbol für einen liebenden Gott sein? Gott hat den Menschen geschaffen und er hat ihn gut geschaffen. Doch der Mensch neigt zum Bösen. Das ist so. Immer wieder wendet er sich von Gott ab. Letztlich wendet er sich von seinem Leben ab. Wenn das Volk zum Beispiel Gottes Ratschläge für das Leben in den Wind schießt, dann schießen sie damit ein gutes, ein lebenserfüllendes, ein erfülltes, ein lebensdienlichen Lebensstil ab. Und man wendet sich von der Kraft ab, von Gott, der das Leben schenkt, jedem Menschen, dir und mir, der alles Leben gibt und es auch erhält. Und die Folge davon ist der Tod. Die Bibel nennt das Sünde, Verfehlung. Und es geht dabei an manchen Stellen um ethische Verfehlungen. Ich glaube aber, wenn wir hier von dem Kreuz reden, dann geht es nicht darum. Weil es ist schon klar, dass wenn du einmal blöd über deinen Mann denkst, dafür nicht die Todesstrafe verhängt wird heutzutage. Ja? Also der Gedanke ist ja komisch, zu sagen, oh, ich habe irgendwas Böses getan, und jemand muss meine Schuld dafür tragen, dann denken wir in unseren Rechtskategorien ja nicht an Todesstrafe. Das finden wir ja moralisch für kein Vergehen eine angemessene Strafe. Ich glaube, es geht hier um einen anderen Aspekt von Sünde, der meint, eine Trennung, eine Abwendung von diesem Gott, der das Leben schafft und das Leben erhält. Und wenn ich mich von dem Leben abwende, dann ist der Tod die Folge. So kann man das verstehen, wenn die Bibel sagt, die Folge von Sünde ist der Tod. Es ist die Abwendung vom Leben. Und die Folge, wenn man sich vom Leben abwendet, dann ist es der Tod. Es geht grundlegend um menschliches Scheitern, um selbstmächtiges Leben. Und ich möchte eigentlich meistens schon selbstmächtig leben. Wer will das nicht, sein Leben selber bestimmen? Und doch spüre ich selber, ich als Mensch, immer wieder, gutes Leben, das ist ganz viel Geschenk. Das ist etwas, was mir geschenkt wird von anderen. Und es ist etwas, was mir geschenkt wird von Gott. Gesundheit, dass ich überhaupt irgendwie automatisch atme, ohne drüber nachzudenken. Das ist ein Geschenk. Letztlich bekommen wir das Leben geschenkt und wir können es nicht selber erhalten. Ganz praktisch, egal was wir tun, irgendwann werden wir sterben. Und gleichzeitig gilt es auch qualitativ. Gutes, erfülltes Leben bekommen wir auch geschenkt. Das ist Gnade. Ich habe am Anfang gesagt, ich rede als christlicher Theologe, als einer, der von Gott redet, von einem christlichen Gott. Ich bin als Christ zutiefst überzeugt, dass gutes, erfülltes Leben, lebenswertes Leben von einer lebendigen Beziehung mit diesem Gott kommt. Ich glaube, dass das ein Geschenk ist. Ein Geschenk, das wir uns nicht verdienen können, das wir einfach nur geschenkt bekommen. Ewiges Leben kommt aus einer Beziehung zu diesem Jesus, zu diesem Gott, der sich uns zeigt. Und dieser Gott kann gleichzeitig unsere Selbstbezogenheit, unsere Ungerechtigkeit, unsere Schuld nicht ertragen, in dem wir leben. Das widerspricht alles in ihm. Deswegen ist er damals aus dem Tempel ausgezogen. Und deswegen wird er jetzt Mensch. Weil er weiß, dass wir selbst in dieser Schuld so verstrickt sind, dass wir da nicht von selber rauskommen. Weil er weiß, dass es über tausende von Jahren nicht funktioniert hat. dass der Mensch schon alles irgendwie hinbekommt und das irgendwie gut wird. Weil er das weiß, nimmt er das selbst in die Hand. Er selbst nimmt das in die Hand, um uns von dieser Last, die wir auch manchmal spüren, was in uns ist, was uns richtig so die Luft abdrückt, um uns davon zu befreien. Er tut es aus Liebe. Er opferte für keinen Menschen, sondern sich selbst. Er gibt sich selbst hin. Er verstrickt sich an unsere Stelle in Sünde und Tod. Er, der keine Schuld auf sich geladen hat. Er, der sich nicht von dieser Lebensquelle abgewandt hat, sondern selber diese Lebensquelle ist. Er geht in den Tod wie ein Verbrecher. Gott selbst stirbt den Tod, um damit den Tod endgültig in den Tod zu reißen. Um den Tod zu vernichten, zu schlagen. Er stirbt, damit wir leben können. Damit wir aus unserer Verstrickung, aus dieser Selbstgerechtigkeit rausgerissen werden und das merken und anders leben können. Er stirbt für unsere Sünde, damit wir aus seiner Gnade, aus seinem Leben leben können. Kannst du das glauben? Kannst du das glauben? Ich glaube, das ist ein Kernpunkt, ein komplexer und auch ein uns irgendwie auch fremder Kern des christlichen Glaubens. Das ist nicht leicht zu fassen, das übersteigt auch irgendwie das, was wir denken können, was wir uns vorstellen können, dass jemand anderes das für uns tun kann. Wenn du einen Juristen fragst, dann würde der wahrscheinlich sagen, in den Knast kannst nur du selber gehen. Du kannst nicht deinen Bruder für dich dahin schicken, auch wenn der sagt, ich mache das für dich. Du kannst da nur selber hingehen. Das übersteigt unser menschliches Denken, dass das möglich ist. Am Ende bleibt wahrscheinlich ein bisschen was von diesem Geheimnis und das Ergebnis. Jesus stirbt an deiner Stelle, um dich von der Macht der Sünde und des Todes zu befreien. Kein Leid dieser Welt ist ihm fremd, egal wie nah der Tod dir jemals gekommen ist in deinem Leben. Und ich weiß, bei manchen hat er angeklopft, sehr nahe. Und manche erleben das vielleicht jetzt, wenn sie krank sind und haben Angst davor. Und wir wissen alle irgendwie, ja, das kommt auf uns zu. Gott hat das durchlitten und er hat den Tod besiegt, damit du leben kannst. Die Geschichte endet nicht mit diesem Kreuz, sie geht weiter mit Ostern, dass Gott nach 3 Tagen nicht tot bleibt, sondern lebendig wird und den Tod besiegt hat. Und genau darum hat er einen Ehrentitel bekommen. Er wird Herr genannt. Der für uns wie ein Verbrecher stirbt, besiegt den Tod und steht von den Toten auf. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Wir leben in so einer Zeit zwischen Ostern und in der Hoffnung, dass das passiert, was hier beschrieben ist. Der Tod ist besiegt. Christus befreit dich. Wir müssen vor dem Tod keine Angst mehr haben. Du musst eigentlich vor nichts mehr Angst haben. Weil diese letzte Grenze, diese absolute Grenze hat Gott für dich durchbrochen. Wenn du willst, kannst du Kontakt haben zu dieser Lebenskraft. Das sagt diese Person Jesus zu dir. Du kannst Kontakt haben zu dieser Lebenskraft. Wir müssen keine Angst haben vor dem Tod, weil Gott uns hält im Tod und uns unser Leben auch danach ermöglicht. Und jetzt warten wir darauf, dass dieses letzte Kapitel Wirklichkeit wird, dass alle erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Der die Welt gemacht hat und der ihren Lauf bestimmt. Wir Christen, wir leben aus dem Wissen, dass Christus mitten in der Geschichte den Tod bezwungen hat. Vielleicht ist das der Mittelpunkt der Weltgeschichte, um uns von unserer Schuld zu befreien. Und gleichzeitig leben wir in die Zukunft, weil wir wissen, da kommt noch mehr. Wir leben aus dem Wissen aus der Vergangenheit, aus der Erfahrung, dass wir das in unserem Leben erfahren und gleichzeitig wissen wir, ja, da kommt etwas Gutes. Christentum ist nicht nur so nach hinten gewandt, da war mal was, sondern da kommt auch noch was. Dieses Wissen um die Vergangenheit und die Hoffnung auf die Zukunft, die verändert alles. Und das ändert unser Leben. Das ändert unser Leben. Wir können als Menschen, die das erlebt haben, dass ein anderer uns die Schuld vergibt, dass Gott uns die Schuld vergibt, uns davon frei macht. Wir können anderen Menschen, die vielleicht an uns schuldig werden, anders begegnen. Wir können denen anders begegnen. Ich glaube, wir müssen denen eigentlich anders begegnen. Wenn du morgen auf die Arbeit gehst und dein Kollege oder dein Prof oder wer auch immer dir da begegnet, ein richtiger Arsch ist, dann kannst du vielleicht genau dadurch diesen Jesus am Kreuz hängen sehen, der sagt, ich stehe dahinter, ich habe das getragen, begegne dem anders. Ich habe dir vergeben, vergib du dem auch. Das verändert dein Leben und ich glaube, das verändert auch das Leben von dem anderen, dem du begegnest, weil er dich und sich dadurch anders erlebt. Und ja, das ist ein hoher Anspruch und ja, wir werden daran immer wieder scheitern. Das ist auch nicht besonders schlimm, aber gebt den Anspruch deswegen nicht auf. Das ist der Anspruch von Nachfolge. Wenn wir Angst haben, dann sind wir zur Zukunftshoffnung verpflichtet, weil wir wissen, weil wir glauben, da kommt genau das, dass am Ende Gott sein Reich vollenden wird. Du kannst für die Zukunft ganz entspannt wirklich das Beste hoffen, weil du weißt, dass Gott diese Geschichte in der Hand hat. Weil du weißt, dass Gott sein Reich baut. Und wir können selbst aus der Vergebung wissen, dass Scheitern, dass wenn wir in unserem Leben uns verstricken, in uns selbst, um uns selbst drehen, dass das nicht das Ende ist. Dass das uns nicht kaputt machen muss. Dass auch der Tod letztlich nicht das Ende ist. Wir können angstfrei leben. Das lässt sich hoffentlich damit entspannter umgehen, dass du deinen eigenen Ansprüchen und den Ansprüchen anderer, vielleicht sogar den Anspruch, den auch dieser Jesus hat, nicht genügen kannst. Weil du gleichzeitig weißt, er trägt letztlich dein Leben, nicht das, was du das dann so super umsetzt, was er sich gedacht hat. Ja, wir scheitern am Anspruch, Jesus seine Nachfolger zu sein und wissen doch gleichzeitig, dass er unser Scheitern durch seine Gnade und Barmherzigkeit aufhebt. Dass er uns trägt in diesem Leben. Ich glaube, das ist der Kern des christlichen Glaubens. Zur Zeit der Reformation fasst das der erste Satz von einem sogenannten Heidelberger Katechismus, also ein Glaubensbekenntnis, das man geschrieben hat und das funktioniert. Es gibt immer eine Frage und eine knappe Antwort darauf. Da fasst der Katechismus das so zusammen, ganz am Anfang, wenn man ihn aufschlägt. Die Frage ist, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Ich glaube, das ist die Frage, die Kernfrage. Und die Antwort ist, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar vor meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Das wünsche ich euch, dass ihr das glauben könnt. Die Frage, was ist das Proprium des Christentums? Die Antwort, es ist Christus selber. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.